Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Daniel.
Hallo Philipp.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heldendumm. Und ich war neulich in einer Kneipe.
Du bist ja öfter, dachte ich.
Das kommt öfter vor und lustigerweise war es die Kneipe, in der wir unseren ersten Live-Auftritt gemacht haben.
Ah.
Ja, da war ich neulich und für alle, die sich nicht erinnern, das war die Katastrophe in Kuppelhausen war das.
Und der Toten-Toto.
Und der Toten-Toto, die wir da aufgezeichnet haben, genau. Und in dieser Kneipe sprach mich jemand an, ein Hörer von uns, und erzählte mir eine Geschichte, die wir unbedingt mal bringen müssen, weil die der Hammer ist.
Okay, ich bin gespannt.
Und ich habe dieser Geschichte danach recherchiert und ich muss sagen, er hatte recht. Er hatte absolut recht. Und entsprechend werden wir heute eine sehr klassische Heldendumm-Folge erleben, die uns zurückversetzt in die Vereinigten Staaten von Amerika zur Zeit der Prohibition.
Oh, okay. Jetzt bin ich interessiert.
Wir blicken zurück ins Jahr 1873. Da war noch keine Prohibition, aber da bist du geboren worden. Und zwar auch nicht in den Vereinigten Staaten, sondern in Irland.
Ich bin schon wieder irre.
Im County Donegal, genau, du bist wieder irre. Ehrlicherweise wissen wir gar nicht so viel darüber, was du die ersten 60 Jahre deines Lebens gemacht hast.
Klassisch.
Weil du hast zu der Zeit, zu der unsere Geschichte spielt, eigentlich weder so richtig Familie noch so richtige Freunde. Wen du hast, dazu kommen wir noch. Jedenfalls führst du schon immer ein armes Leben. Also du warst mal Feuerwehrmann irgendwie und dann bist du Anfang der 1900er übergesiedelt in die USA nach New York.
Also amerikanischer geht's bisher noch nicht so wirklich.
Das ist richtig. Du bist Ire und siedelst nach New York über. Bisher ist es Gangs of New York.
Genau.
Aber wir springen zum 28. Oktober 1919.
Boah, das geht echt flott hier.
Ja, ja, wir wissen ja nicht, was du gemacht hast. Es ist wenig bekannt über dein Leben. Aber was war am 28. Oktober 1919? Ich habe es gerade schon mal erwähnt.
Ja, wahrscheinlich der Anfang der Prohibition nehme ich jetzt mal an, ohne es zu wissen.
Genau, der Präsident unterschreibt das Prohibitionsgesetz, die wird dann 1920 eingeführt, die Prohibition, und du hast da ein größeres Problem mit.
Bin ich jemand, der ist ein Konsument, ein Genießer?
Du, also ein Genießer würde ich jetzt nicht sagen, aber ein Konsument. Also du hast schon immer gesagt, Masse statt Klasse. Und das Ergebnis steht im Vordergrund.
Bis zum Umfall, ne?
In der Tat, dazu kommen wir noch. Die Prohibition ist ja damals losgegangen und hat überhaupt nicht funktioniert. Es ist in einzelnen Fällen, hat es sehr gut funktioniert, aber eigentlich hat es nur dafür gesorgt, dass es wirklich ja ausgedehnte Mafia-Strukturen gab und eben sehr, sehr, sehr viele illegale Kneipen. In New York sprechen wir über 35.000 Speakeasies.
Boah, das ist viel.
Zu dieser Zeit, wo man sehr problemlos an Alkohol kam. Deswegen war das für dich jetzt nicht ganz so schlimm. Es gab viel zu wenig Prohibitionsagenten. Eigentlich in einer Stadt wie New York kam man immer irgendwie an was ran.
Ja, vor allem, du bräuchtest ja potenziell 35.000 Leute, die da irgendwo, Scharade hätte ich bei dir gesagt, die da irgendwo stehen und gucken, ne? dass man ja alle Lokale quasi irgendwie abklappert.
Ja, und das ist überhaupt nicht leistbar. Und zudem gibt es natürlich auch eine große, um sich greifende Korruption.
Das kommt dazu natürlich, ja.
Also gerade die großen Mafia-Banden, wie zum Beispiel die Cosa Nostra, haben ja auch hochrangige Politiker und auch Polizeibeamte auf ihrer Gehaltsliste. Da ist es natürlich schon so, dass vieles auch geflissentlich übersehen wird, auch wenn es sehr offensichtlich ist.
Mhm.
Du bist also unterwegs in New York, du arbeitest dort so ein bisschen in verschiedenen Jobs gegen Ende der 20er Jahre, vor allem als Heizer. Das heißt, du schiebst Kohlen irgendwo in den Ofen.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, aber Heizer klingt ja tatsächlich wirklich Kohlenscheffeln und zwar nicht so Newcastle-technisch, sondern schon mit der Hand.
Ja, mit der Schaufel in dem Fall, und es ist ein Scheißjob. Es ist ein absoluter Scheißjob, aber du warst dein ganzes Leben schon arm, hast hart gearbeitet, mehr war für dich nicht drin, du bist froh, dass du diesen Job hast und dir davon irgendwie eine Wohnung leisten kannst und irgendwie über die Runden kommst.
Also Heizer auf New York, ja, nicht mehr Gangs of New York, sondern...
Richtig, Heizer auf New York. Jetzt passiert 1929 etwas noch Unangenehmeres wie eine Prohibition, nämlich eine Weltwirtschaftskrise.
Ja.
Und zwar eine ziemlich große Weltwirtschaftskrise mit Massenarbeitslosigkeit. Menschen stürzen sich aus irgendwelchen Fenstern, weil sie extrem viel Geld verloren haben, sehr kurzfristig. Der Bankencrash ist da und dazu kommt natürlich dann auch viele Betriebe schließen, weil sie einfach keine finanziellen Mittel mehr haben und auch deinen Betrieb schließt und du wirst arbeitslos.
Für mich hat sich's ausgeheizt.
Für dich hat sich's ausgeheizt und du versuchst nun was anderes zu finden auf einem Arbeitsmarkt, der natürlich komplett überschwemmt ist mit anderen Menschen, die auch ihren Job verloren haben. Es herrscht eine wahnsinnig große Konkurrenz um die wenigen Jobs, die es noch gibt. Und diese wenigen Jobs sind dann natürlich auch entsprechend scheiße bezahlt, weil du kannst jederzeit jemanden rausschmeißen und gibst halt jemand anderem den Job. Die Leute stehen Schlange.
Das heißt, ich habe jetzt ja nicht so wirklich viele Alternativen. Entweder mache ich Scheißjobs oder ich gucke mal, wo es irgendwo ein bisschen mehr Geld gibt, wo ich vielleicht nicht unbedingt entweder hart körperlich arbeite oder hart legal arbeite, nehme ich mal an.
Ich weiß, wohin du denkst, aber das ist nicht die Richtung.
Ah, okay.
Du nimmst Gelegenheitsjobs an. Ja, du wirst Straßenfeger, bist du mal eine Zeit lang, oder du sammelst irgendwelchen Müll ein, so dass du halt gerade so über die Runden kommst und vor allem so, dass du es schaffst, in Speakeasy zu gehen und dir ordentlich einen hinter die Binde zu kippen.
Ah, alles klar. Das heißt, tagsüber Rasen mähen und Limonade verkaufen und abends dann Limonade reinknallen, ne?
So ist das. So ist das und so läuft das dann ein paar Jahre, bis du im Jahr 1932 dann tatsächlich überhaupt keinen Job mehr findest.
Wie alt bin ich da?
Du bist 1932 bist du 59.
Oh, das ist schon also stolzes Alter, weil ich meine, nach offensichtlich regulären Alkoholismus, was ist Alkoholkonsum, das macht ja auch was mit einem Körper, ne? Und alt, nichts drauf wahrscheinlich, nur Gelegenheitsjobs und dauerbesoffen oder beziehungsweise morgens mit einer Dauerfahne. Jobs finden ist wahrscheinlich schwierig.
Das ist so und deswegen kriegst du auch keinen mehr, was dann dafür sorgt, dass du auch aus deiner Wohnung fliegst.
Macht Sinn.
Du bist also Anfang des Jahres 1933, wir sind im Winter, wir sind im Januar 1933 und du bist arbeitslos, obdachlos und alkoholabhängig.
Ich bin Max Payne.
So ein bisschen ist es so, ja. Nur, dass der nicht obdachlos ist. Und im Prinzip ist das Einzige, was dich davon abhält, sich komplett tot zu saufen, ist, dass du nicht das Geld hast, um dir den Alkohol zu kaufen in der Menge. Aber du hast einen sehr üblichen Tagesablauf, sage ich mal. Der ist immer gleich. Du gehst nämlich jeden Tag auf die Third Avenue in New York. Die beginnt in Harlem, also auf der Manhattan-Insel mit Central Park und so weiter, da beginnt die und dann führt eine Brücke rüber in einen anderen Teil der Stadt und das ist diese Straße und die führt bis in die West Bronx. Für alle, die sich in New York ein bisschen auskennen, denen das was sagt, dass ihr wisst ungefähr, wo wir uns befinden, also sehr innerstädtisch. Das ist also quasi, du fährst da lang, links, rechts, Hochhäuser ohne Ende. Und auf dieser Third Avenue gibt es ein Speakeasy und das war lange deine zweite Heimat, jetzt ist es deine erste Heimat. Ich habe dir übrigens noch gar nicht gesagt, wie du heißt. Fällt mir gerade auf.
Stimmt, du hast gesagt nur, dass ich ein Ire bin. Ja, das ist richtig.
Du heißt Michael Malloy.
Malloy?
Malloy, Michael Malloy.
Okay, ich bin Michael Malloy von Speakeasy in Big City Life hier, ja, okay.
Genau, richtig. Früher also deine zweite Heimat gewesen, dieses Speakeasy, jetzt deine erste. Wie stellst du dir das vor, so diese Bude da? Du kommst da, also...
Also da gibt's mehrere Möglichkeiten. Also entweder ist es so ein größeres Lokal irgendwie, das wo da Leute rauchen und sich treffen und quatschen und sagen wir alles, was nicht prohibited ist, konsumieren und dann geht man quasi an die Theke und dann klopft man zweimal drauf und dann holt der Barmann da irgendwas raus oder führt dich irgendwie nach hinten. Oder es ist so ein offensichtliches Ding, wo man da einfach reingeht und die scheißen drauf, weil es ist ja überall.
Was würdest du denn sagen, so vom Niveau her, was für ein Laden das ist?
Oh, ich glaube doch schon eher höher. Also ich würde ja sowas vermuten tatsächlich, dass, also wenn du da Alkohol kriegst, wo du nicht Alkohol kriegen darfst, dann müssen die sich ja irgendwie, also das muss ja nicht, so sollte nicht sofort schreien, so nach dem Motto, hier, guck mal, wir machen illegalen Scheiß. Das ist so ein gutes Etablissement, hätte ich jetzt gesagt. Und dann kriegst du da was unter der Theke.
Tatsächlich ist es überhaupt kein Etablissement.
Oh.
Weil es gar nicht deutlich wird, dass man da überhaupt reingehen kann. Denn von innen sind Zeitungen in die Fenster geklebt, überall.
Ah.
Sodass man gar nicht sieht, dass man da rein oder rausgehen kann. Es sieht aus wie ein leerstehendes Haus.
Also bin ich wirklich Max Payne. Bisher, also du sagtest, es ist Winter, es ist irgendwie New York, es ist alles verwaschen irgendwie gefühlt. Ja. Zeitung an den Fenstern, also ich brauch einen Drink, ich bin Max Payne.
Ja, und es ist wirklich auch recht düster in diesem Speakeasy, in dieser Kneipe drin. Also Zeitung in die Scheiben geklebt, es gibt ein komplett altes, verranztes Sofa. Es gibt 4 runde Tische mit ein paar Stühlen drumherum und so einen mehr oder weniger improvisierten Tresen, also nichts. Also im Prinzip ist es eigentlich ein Raum. Es ist ein Raum, da stehen Tische drin, da steht ein Sofa drin und da hat irgendjemand einen Tisch umfunktioniert zu einer Theke.
Okay, das klingt ja wirklich wie so ein Junkie-Treff.
Es ist im Prinzip das, ja. Mhm. Und jeden Morgen gehst du da rein, weil du hast ja nichts anderes, musst ja morgens nicht mehr arbeiten, gehst morgens jeden Morgen da rein, immer mit dem gleichen Spruch, immer mit dem Spruch, another morning's morning, if you don't mind.
Okay.
Und dann setzt du dich da hin und dann bestellst du dir einen Drink. Und noch einen und noch einen und noch einen. Irgendwann pennst du entweder ein oder fällst vom Stuhl und das ist dann dein Zeichen, okay, ich gehe jetzt mal. Und dann gehst du raus, suchst dir irgendwie einen Schlafplatz und pennst und kommst am nächsten Morgen wieder.
Es klingt ja für mich, als ob ich irgendwann mal zum Inventar werde, dass man mich einfach vergisst und auf der Couch liegen lässt.
Es ist so ein bisschen eine Frage, weil du bist du kennst natürlich auch die anderen Leute, die da so unterwegs sind.
Mhm.
Bist nicht der einzige Gast natürlich, es gibt da diverse. Da wäre zum einen Tony Marino. Tony Marino ist der Besitzer der Kneipe.
Mhm.
Und wuselt da immer rum, bringt irgendwie neuen Alkohol, den er aus irgendwelchen Mafia-Geschäften wahrscheinlich erworben hat und stellt dann da so braune Flaschen immer hinter der Theke ab in so Holzkisten, so wie man sich das vorstellt. Tony ist aber nicht gleichzeitig der Wirt, sondern der Barkeeper ist Joseph Murphy. Joseph Murphy steht hinter der Bar und den kennst du natürlich besonders gut, weil der gießt dir immer ein.
Natürlich, da kommt man ja schon mal ins Gespräch.
Da kommt man schon mal ins Gespräch, ja, also man kennt sich schon lange, aber also das ist jetzt nicht unbedingt ein sehr empathischer Barkeeper. Also wenn einer vom Stuhl fällt, dann lässt er den halt liegen, ne? Also ist jetzt nicht so, als wäre der besonders sympathisch.
Gut, es fällt ja auch auf, wenn du jedes Mal jemanden aus der Bar schmeißen musst, ne? Also
das ist richtig.
Man darf ja nicht zu viel Verkehr quasi da irgendwie an dem Speakeasy irgendwie generieren, sonst fällt's auf.
Sonst fällt's auf, das ist völlig richtig. Es gibt aber noch 2 andere Gäste, die auch noch regelmäßig da unterwegs sind, und das sind Pesca und Kreisberg. Also richtig so eine Sitcom-Truppe.
Ich würde gerade sagen, das sind die spezielle Namen, ja.
Pesca und Kreisberg sind Freunde von Tony. Die beiden sind auch immer mit da unterwegs. Dann sind da auch noch so stadtbekannte Schläger unterwegs und so. Also wie nennt man das? Die Halbwelt.
Die Halbwelt, okay.
Es ist die Halbwelt, die sich dort trifft. Und du bist kein Krimineller oder sowas, du gehörst da nicht irgendwie dazu, aber du bist halt immer da, weil da gibt's günstig was zu trinken. So, diese Leute, also Tony, Joseph, der Barkeeper und Pesca und Kreisberg hängen da immer ab. Der Tony, über den kursieren Geschichten. Nämlich, dass der Tony was am Laufen hat mit der Mafia irgendwie.
Macht Sinn, ja.
Und dass der Tony ein richtig brutaler Typ ist. Also der macht wohl vor nichts Halt. Der hat, erzählt man sich so, du weißt nicht, ob das stimmt, aber man erzählt sich, der hätte vor einiger Zeit einen ziemlich großen Betrug durchgezogen, indem er eine Friseurin kennengelernt und, ja, ich sag mal, aufgerissen hat und sie dazu gebracht hat, eine Lebensversicherung abzuschließen, die auf ihn begünstigt ist. Und dann hat er sie in ihrem Bett mit Eiswasser übergossen und das Fenster aufgemacht in diesem Januar 1933. Und dann ist die gestorben.
Wow, das ist ja der beste und gleichzeitig der irgendwie bescheuertste Mord, den ich je gehört habe. Also er hat sie mit Erkältung getötet.
Ja, weil es durfte ja bei der Versicherung nicht auffallen, dass es kein natürlicher Tod ist.
Ja, natürlich, aber ich meine, es ist voll schlau, aber es ist gleichzeitig, also mit kaltem Wasser umgebracht im Bett, ist halt, es klingt wie ein Sexspiel, das schiefgelaufen ist, aber nee, sie hat sich wahrscheinlich zu Tode erkältet.
Sie hat sich zu Tode erkältet und er hat tatsächlich die Lebensversicherung dann gecashed. Er hat sie bekommen, $2000, damals richtig viel Kohle. Und dieser Typ auf jeden Fall, also kein Sonnenschein, ja, also das mal so als Beispiel, diese Geschichte, kein Sonnenschein, der Typ. Und der sagt dir eines Tages, pass auf, Michael, wir kennen uns so lange, du bist jeden Tag hier, bei dir ist doch eh alles egal. Immer wenn ich dir Kredit gebe, kannst du den nicht zurückgeben. Es bringt im Prinzip nichts.
Heuer bei uns an, ne?
Nee. Du trinkst ab sofort frei.
Oh, hä? Okay, das ist, irgendwie sind die Leute viel zu nett.
Du trinkst ab sofort frei. Ist nicht so schlimm, weil du kannst es eh nicht bezahlen.
Machen wir uns nichts vor.
Trink einfach, machen wir uns nichts vor, bringt eh nichts. Wenn ich dir dauernd sage, du musst bezahlen, bezahl, bezahl, ist egal, es ist schon okay.
Es ist, also, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder er ist wirklich sehr nett oder er möchte, dass ich mich zu Tode trinke, damit das Problem weg ist. Braucht er eine Leiche?
Also, du würdest jetzt erstmal spontan denken, der ist irgendwie auf einem anderen Wege zu Geld gekommen. Und deswegen braucht er jetzt nicht mehr unbedingt die Kohle. Wäre jetzt deine Interpretation erstmal, ja. Weißt du natürlich nicht, aber der hat so viele Deals immer am Laufen, ist immer sehr, sehr geschäftig und sehr umtriebig, der Tony. Der wird irgendwo was ausgecashed haben wahrscheinlich. Wahrscheinlich wieder irgendwo Versicherungsbetrug oder so. Du darfst also frei trinken und das nimmst du natürlich mit.
Ja klar, also du, gib mir den Doppelten.
Genau, das ist dein Plan. Erster Tag, du darfst frei trinken, du ballerst richtig durch, sagst irgendwann Tschüss, gehst sonst wohin, keine Ahnung, auf eine Parkbank oder sowas, stehst am nächsten Morgen wieder in der Tür. Zweiten Tag trinkst du sogar noch ein bisschen mehr. Auch nicht schlimm. Abends gehst du wieder nach Hause. Passt schon.
Muss ja jetzt meine Toleranzen ja wieder aufbauen.
Du hast eine solche Resistenz zu Alkohol entwickelt, dass dir das alles überhaupt nichts macht. Dritter Tag auch wieder richtig durchgezecht. Alles gut, gehst wieder abends nach Hause. Also nach Hause nicht, aber irgendwo hin, wo du halt pennst, damit du am nächsten Morgen wiederkommen kannst.
Zum Schlafplatz, ja.
Am vierten Morgen begrüßt du die Leute wohl mit den Worten, ich habe richtig Durst heute. Und Barkeeper Joseph schaut dich ein bisschen entgeistert an nach den letzten drei Tagen. Sagt aber, ja, okay, ich kriegst weiter deinen Alkohol, ne? Der Chef hat gesagt, du darfst, dann darfst du, ja? Guter Freund.
Vollgas.
Einen Tag später sagt dir Joseph, du, Michael, unsere Whisky-Reserven sind leer. Du hast uns trockengelegt. Aber ich habe hier diesen anderen Whisky für dich, den kannst du trinken.
Das war die Whisky-Atlantropa, ja? Das Whisky-Atlantropa.
Trockengelegt, ja, genau. Er gibt dir also anderen Alkohol irgendwie. Ja, nimmst du auch, alles kein Problem. Der ist ein bisschen stärker, das merkst du. Mhm. Der ist ein bisschen mehr drin, aber alles nicht so schlimm. Steigt dir zwar ein bisschen mehr zu Kopf als zu den letzten Tagen, aber passt, macht dir nichts aus.
Vollgas.
Ein paar Tage später, also das Ganze geht noch ein paar Tage so weiter. Du bist jetzt schon seit über einer Woche den ganzen Tag da am Saufen, aber jetzt wirst du tatsächlich vom vielen Alkohol dann doch mal ohnmächtig und klappst zusammen.
Wow, also nach wie lange jetzt? 2 Wochen oder so?
Du hast so anderthalb Wochen durchgehalten. Mhm. Oder circa eine Woche, vielleicht 8 Tage oder so. Du wirst dann ohnmächtig, klappst zusammen und wachst auf zu so einer klassischen, wie sehen Szenen aus, wenn Charaktere nach einer Ohnmacht erwachen in Filmen und Spielen? Ja, ist immer gleich.
Ich habe gerade das Problem, dass ich im Bett liege mit einer Hakenhand, aber das ist ein bisschen was anderes.
Du liegst im Bett mit einer Hakenhand? Ach so, das, ja, natürlich, alles klar. Ich habe die Referenz gerade verstanden. Nein, du wachst auf und du siehst, wie sich diese vier Köpfe. Leute
ja,
so über dich beugen und so runtergucken, ja? Der Überlieferung zufolge sagst du folgenden Satz: Gimme some of the old regular me, lad. Ich kann keinen irischen Akzent imitieren.
Ah, was noch oi dazu, das ist okay.
Gimme some of the old regular me, lad. Und stehst auf und setzt dich wieder hin und trinkst weiter.
Weiter geht's.
Und die Leute in der Bar, die anderen, schauen dich mit jedem Tag irgendwie ein bisschen verdutzter an, denken sich, was ist mit, das ist ja unfassbar, wie viel der trinkt und wie viel der aushält, das ist ja unglaublich. Es geht weiter und du merkst, es kommen auch immer mehr Leute in die Bar. Also okay. Du merkst, es füllt sich ein bisschen. Du merkst, der Service wird auch besser. Denn eines Tages servieren die Leute an der Bar, also Joseph und
Michael.
Tom. Also Michael bist du, Tom.
Ja, Tom, so, ja.
Tom und Joseph, heißt der Tom? Ja.
Jerry.
Tony, er heißt Tony, meine
Tom
Güte.
Tom und Jerry.
Tony und Joseph servieren dir eines Tages nämlich Austern. Denn du hast mal erwähnt, du magst Meeresfrüchte gern.
Okay, jetzt wird es aber ein bisschen skurril, weil nur, also wenn ich normalerweise umsonst alles leer saufe, dann müsste ja irgendwo eine Lücke im System entstehen, beziehungsweise eine Geldlücke. Und irgendwie, wenn es jetzt besser geht, also entweder, weiß ich nicht, lasse ich irgendwelche Beweise verschwinden. Ich meine, gut, während der Prohibition ist jeder Alkoholtropfen ein verschwundener Beweis. Aber so oder so, dass, also irgendwie ergibt sich mir noch nicht das Bild, weil ich trinke das Geld weg und da sollte nicht mehr Geld dadurch entstehen. Und vor allem nicht mehr Verkehr, mehr Traffic im Laden.
Du bekommst anfangs Austern serviert, die schmecken dir auch, die sind gut. Und später kriegst du auch Sandwiches. Und sagst du auch, oh, super, prima, mit Fisch. Mhm. Super Sache, nimmst du mit. Kommst ja auch sonst nicht so häufig an was zu essen. Ist doch super.
Die erste Mahlzeit seit 6 Jahren oder so.
Gefühlt ja. Da immer noch Winter ist, hast du noch ein anderes Problem. Und das blendest du aus, weil du eh nichts mehr spürst. Aber es ist natürlich kalt draußen und du schläfst natürlich draußen. Und eines Nachts wachst du auf, jetzt mittlerweile ist Februar, und dir ist ein bisschen kalt. Und du liegst da irgendwo in einer völlig eingeschneiten Parkbank. Und du hast kein Oberteil an.
Das habe ich beim letzten Ausgang aus dem Speakeasy verloren oder hatte ich es an, als ich eingeschlafen bin? Oder weiß man das nicht mehr?
Weißt du nicht mehr, ehrlich gesagt. Du kannst dich eigentlich an die letzten 2 Wochen nur noch schemenhaft erinnern. Vor allem, was nachts angeht, wenn du aus der Bar kommst. Du weißt nicht, keine Ahnung. Du liegst da halt und denkst dir, oh Scheiße, aber ist aber kalt jetzt. Was machst du natürlich? Du gehst zur Bar.
Natürlich, da kann ich mich aufwärmen.
Und da kannst du dich aufwärmen und es ist zwar nachts, aber es ist okay, der Wirt lässt dich rein, der Joseph, und lässt dich im Keller schlafen. Du kannst also im Keller, liegst du da auf dem Boden irgendwo.
Zumindest wettergeschützt, ja.
Ist wärmer als draußen. Und eines Morgens kommt Tony dann in den Keller und erschreckt sich natürlich, weil da liegt plötzlich einer, aber alles okay, passt schon. Es folgt ein weiteres Besäufnis und dann wachst du plötzlich auf und bist im Krankenhaus.
Oh, das Erste, was ich mache, ist, ich taste meine Organe ab. Also nicht die Organe selbst, aber meine Haut am Bauch und links und rechts davon, um zu gucken, ob meine Organe noch alle da sind.
Deine Organe sind noch alle da, aber du kannst nicht tasten. Du bist nämlich vollständig einbandagiert. Oh. Also nicht vollständig, aber zu großen Teilen.
Jetzt bin ich doch bei der Hakenhand jetzt.
Nein, wir sind nicht bei der Hakenhand. Wir sind nicht bei der Hakenhand, aber du liegst halt in diesem Krankenhausbett und du hast Schmerzen. Und Schmerzen muss man betäuben.
Mhm. Gib mir Morphium.
Nix. Du entlässt dich selbst und gehst zur Bar.
Ah, ich hol mir mein eigenes Morphium.
Genau, richtig. So, und dann also du kommst da rein und alle Leute schauen dich wirklich völlig entgeistert an, ja. Die gucken dich an, als wärst du gerade von den Toten auferstanden. Die Mumie ist da. Du siehst auch wohl so aus. Du musst irgendwie, du bist wohl irgendwie am Humpeln, die Beine sind komplett einbandagiert, die Arme sind komplett einbandagiert. Du siehst aus, als wärst du der wandelnde Tod. Du siehst sowieso schon aus, als wärst du der wandelnde Tod, weil du ja durch diesen jahrzehntelangen Alkoholmissbrauch aussiehst wie eine wandelnde Leiche. Du gehst in die Bar und es wird weiter getrunken. Ist doch klar. Auch wenn du den Arm nicht mehr ganz nach oben kriegst, es wird weiter getrunken. Nachdem du nochmal so 1-2 Tage durchgesoffen hast, wachst du plötzlich nicht mehr auf. Am 21. Februar 1933 bist du tot.
Das ist schlecht, würde ich behaupten. Also tot aufzuwachen oder beziehungsweise wach in dem Moment. Tot aufzuwachen. Nee, das war, glaube ich, Scary Movie. Einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen ist schlecht.
Auf dem Totenschein steht Lungenentzündung.
Nachvollziehbar.
Und jetzt sage ich dir aber eine Sache. Es war keine Lungenentzündung.
Sondern?
Ich habe dir jetzt eine Geschichte erzählt, wie du als Michael Malloy sie erlebt hast. Mhm. Und in dieser Geschichte gab es insgesamt 7 Mordanschläge auf dich.
Okay.
Die du nicht mitbekommen hast.
Ich, also, um Himmels Willen. Warte mal.
Also nicht nur du als du hast sie nicht mitbekommen, sondern auch du als Michael hast sie nicht mitbekommen.
Ja, ich versuche mich gerade zu sortieren. Als du gesagt hast, der Alkohol wird stärker, der Alte ist alle, war das wahrscheinlich einer von denen, richtig?
Das war zwar tatsächlich Alkohol, aber ja, es war Farbverdünner.
Schön.
Reines Methanol.
Das gleiche gilt wahrscheinlich auch mit dem T-Shirt, ne? Dass das plötzlich verschwunden ist oder grundsätzlich.
Da wollte man dich im Park erfrieren lassen, ja.
Warum bin ich immer eine Mumie?
Weil du 2-mal von einem Taxi überfahren wurdest.
Ach, Günther, okay. Okay, spannend. Jetzt, aber okay, das heißt jetzt, ich meine, mir wurde ja Sachen gegeben und ich nehme mal an, auch mit Absicht. Also, beziehungsweise der Barkeeper, wenn er mir was gegeben hat, der wusste ja, was er mir gibt, nehme ich mal an.
Wir gehen das mal chronologisch durch,
okay,
würde ich sagen. Tony, der Barbesitzer, Joseph, der Barkeeper und die beiden Stammgäste Pasca und Kreisberg sind ein Team. Der sogenannte Murder Trust.
Der Murder Trust, okay.
Diese vier Leute haben in einer groß angelegten Aktion unter falschem Namen 3 Lebensversicherungen auf dich abgeschlossen. Ich habe die Geschichte mit der Fake-Lebensversicherung vorhin schon erzählt, weil der Chef hat das einmal schon durchgezogen.
Natürlich, natürlich. Und ja, natürlich hätte man drauf kommen können. Ja.
Es ist so. Damals, als du regelmäßig in dieser Bar warst, haben die gesagt, jeden Morgen, wenn der in die Bar kommt, dann sieht der aus, als wäre der die Nacht vorher fast gestorben. Der kann nicht mehr lange machen. Das, wir müssen eigentlich nur eine Fake-Versicherungspolice abschließen und dann
ihn über den Berg bringen.
Und ihn über den Berg bringen. Und das macht er aber selber. Machen wir uns gar keine Sorgen. Also das Verhalten von Michael ist so selbstzerstörerisch, der muss sterben. Also das kann nicht mehr lange gut gehen. Das kann einfach, ist biologisch unmöglich, dass das lange gut geht. Das wussten alle. Und deswegen haben sich die vier zusammengeschlossen und gesagt, wir holen uns die Kohle, wenn der stirbt, und wir schließen Fake-Lebensversicherungen auf ihn ab.
Vollkommen sinnvoll, ja.
So, und da wir sie natürlich die richtigen Namen nicht verwenden können, weil natürlich man nachgucken kann im Personenstandsregister, wer ist wer, ist Michael Malloy bei den 3 Versicherungen nicht mehr Michael Malloy, sondern Nicholas Mallory und angeblich von Beruf Florist.
Okay.
Ein sehr fröhlicher Beruf im Gegensatz zu dem, was da passiert ist.
Ja gut, also du kannst ja auch im Winter kannst du schlecht Florist sein, ne? Deswegen säufst du dich halt zu Tode.
Richtig. Vor allem, es gab ja irgendwie fast 30.000 Todesfälle durch Alkoholmissbrauch in den Jahren zuvor in New York. Also das wäre absolut nicht aufgefallen.
Ja.
Begünstigter im Todesfall von Nicholas Mallory, der du bist, ist dein angeblicher Bruder Joseph Mallory, der in Wirklichkeit Joseph Murphy heißt und der Barkeeper ist. Eigentlich ist der Plan wasserdicht. Eigentlich kann nichts schief gehen. Also, der Anfang war, okay, wir geben dem den Alkohol kostenlos, dann säuft er sich binnen 3 Tagen tot. Tust du aber nicht. Du überlebst das, weil du einfach jeden Tag wiederkommst.
Ja, klappt nicht.
Hat man sich gesagt, na gut, dann machen wir halt was anderes, dann geben wir Methanol. Weil früher war das so, bei schwarzen Destillerien war das so, dass häufig wenn man destilliert, Alkohol destilliert, dann läuft das so, erst kommt Methanol raus und erst nach einer gewissen Zeit kommt Ethanol raus. Methanol ist das Zeug, was einen blind machen kann, unter anderem, und was auch dafür sorgen kann, dass man bei einer bestimmten Menge einfach auch stirbt, Organversagen bekommt. Ja. Dieses Methanol muss zuerst abgeschöpft werden und dann kommt das Ethanol bei der Destillation raus und das ist dann auch der gebrannte Alkohol. Ja. So, dieses Methanol kann man aber trotzdem verwenden, zum Beispiel als Farbverdünner. Und diesen Farbverdünner hat Tony mal eben irgendwo im Bastlerladen gekauft und hat ihn dir als Getränk verkauft. Joseph hat den immer ausgeschenkt und das hat dich überhaupt nicht interessiert.
War ein guter Stoff wahrscheinlich.
Das hat dich wirklich überhaupt nicht interessiert. Das war der zweite Mordversuch. Jetzt kommen wir zu Nummer 3. Ich erzählte von den Austern. Die Austern waren erstens nicht mehr gut und zweitens in vergälltem Alkohol getränkt. Vergällt, also Spiritus, ja, ne?
Wahrscheinlich nicht mal mitbekommen, ne?
Nicht mal mitbekommen. Normalerweise sorgt das dafür, dass dein Magen irgendwie explodiert. Auch nichts passiert. Alles super.
Da ist wahrscheinlich auch nichts mehr zum Explodieren da im Körper.
Richtig, wahrscheinlich. Mordversuch Nummer 4 waren die Sandwiches. Die Sandwiches waren nicht einfach nur Sandwiches, sondern da waren verrottete Sardinen drauf.
Ich hätte jetzt gesagt, Rasierklingen hätte ich trotzdem nicht mitbekommen, wahrscheinlich.
Und Metallsplitter.
Ah doch, ja, guck mal, da sind wir doch. Crunch.
Das war der vierte Mordversuch. Auch nicht geklappt. Du hast sogar noch nach einem weiteren Sandwich gefragt.
Natürlich. Wie gesagt, Crunch. Crunch ist gut.
Du wirst von den Vieren mit einem Auto in diesen Park gefahren, wirst mit Wasser übergossen und mit Schnee bedeckt, mit nacktem Oberkörper.
Keine Chance.
Und überlebst das trotzdem. Das ist der fünfte Mordversuch. Der sechste Mordversuch ist Sie stellen dich auf die Straße und bestechen einen Taxifahrer. $150 kriegt er dafür, dass er dich überfährt.
War ich in einem Sack, oder lag ich quasi ganz
normal? Nein, du standst da einfach nur. Du warst völlig volltrunken, du konntest dich kaum noch bewegen, aber du standst so auf der Straße rum halt. Mhm. Und der Taxifahrer sagt, alles klar, ich gebe Gas und fährt los. Dann sehen die aber alle, die sitzen alle in diesem Auto, ja, weil ist ja, wäre ja auch zu schlau, ist einfach nicht alle Komplizen ins Auto zu setzen, ja.
ist Masse statt Klasse, hast du ja gesagt.
Es ist wirklich der Hammer. Vor allem die Beschleunigung funktioniert dann so gut, wenn so viele Leute im Auto sitzen. Stimmt mal
wieder. Warte, wann sind wir nochmal?
1933.
Oh, da sind ja auch noch schöne, schwere Stahlautos unterwegs, ne?
Genau, richtig. Dieses Taxi muss dann aber kurzfristig angehalten werden, weil man sieht ein Licht, was man nicht zuordnen kann. Das war aber nur irgendeine Mutti, die das Licht angemacht hat bei sich zu Hause.
Ja.
Also hat man wieder zurückgesetzt und nochmal neu angefahren. Der Taxifahrer hält auf Michael zu und Michael springt aus dem Weg.
Frogger, ey.
Es ist wirklich Frogger, weil der Taxifahrer dreht, gibt nochmal Gas und Michael springt aus dem Weg.
Schön.
Beim dritten Mal wird Michael dann mit 50 km/h überfahren. Und aus Sicherheitsgründen
nochmal
rückwärts.
Na, natürlich. Aber ich nehme an, Knochen aus Stahl, weil alkoholisiert. Also Alkoholknochen oder sowas, keine Ahnung.
Irgendwas, wahrscheinlich flüssige Knochen mittlerweile.
Ja, oder das, genau, Gummimann.
Das führt dazu, dass du im Krankenhaus erwachst.
Mhm, bandagiert.
Denn der Mörder-Trust kann nicht sicherstellen, dass du wirklich tot bist, weil die können nicht aussteigen, weil da kommt ein anderes Auto und die müssen schnell weg.
Verdammt.
So, das heißt, sie lassen dich liegen und gehen davon aus, das muss ja jetzt wohl gereicht haben.
Mhm.
Hat es aber nicht. Du wachst tatsächlich im Krankenhaus auf und gehst da einfach wieder hin.
Pustekuchen.
Das ist der 6. Mordversuch. Und der 7. Mordversuch ist dann der Mord. Und da hat man sich dann auch wirklich nicht mehr viel Mühe gegeben. Man nimmt dich nämlich mit in eine Wohnung, paar hundert Meter entfernt. Und also auch schon wieder volltrunken, ne? Kriegst kaum noch was mit.
Mhm.
Setzt dich auf so einen Stuhl, steckt dir einen Schlauch in den Hals und schließt diesen Schlauch an die Quelle einer Gaslampe an.
Okay, ich verstehe. Das heißt, man hat, okay. Und das tötet mich dann, nehme ich mal an.
Das tötet dich dann letztlich wirklich.
Mhm. Und ich wache nicht nochmal auf.
Du stehst auch nicht nochmal auf. Dann ist es wirklich Schluss.
Kein Lazarus Postmortem.
Nix.
Okay.
Nix. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Deine Geschichte schon, du bist tot.
Mhm.
Aber für den Rest der Bande geht's noch weiter. Am Ende ist nämlich, weil auch keiner seine Fresse halten kann, die halbe West Bronx in die Nummer involviert.
Oh Gott.
Deswegen ist das auch heute alles so gut dokumentiert.
Mhm.
Also, da war schon mal dabei, der die gefälschten Versicherungspapiere machen musste für die drei Versicherungen.
Mhm.
Das war der erste, den die vier dazugeholt haben. Dann mussten sie den Taxifahrer schmieren, haben sie auch eingeweiht. Dann sind schon sechs. Dann haben sie einen Schläger angeheuert, der dich eigentlich irgendwie vermöbeln sollte oder so. Da haben sie sich aber gedacht, na okay, das fällt ja auf.
Ach so, aber er wusste ja trotzdem schon Bescheid.
Genau, er wusste trotzdem schon Bescheid. Der Schläger hat dann sehr schlauerweise vorgeschlagen, ja, aber wenn ich den vermöbel und das auffällt, dann vermöbel ich den einfach nicht, dann erschieße ich den halt.
Das ist sicherheitshalber besser, ja, das fällt ja nicht auf, ja.
Das fällt überhaupt guter
Mann,
nicht auf.
Guter Mann.
Ja, das ist der Schlauste in dieser Geschichte, definitiv. Das ist der 7. Dann wurde noch ein Arzt geschmiert, weil die Feststellung der Todesursache musste ja geändert werden, weil wenn man gesagt hätte, Gasvergiftung wegen Schlauch im Mund wäre nicht so cool gekommen bei der Versicherung.
Ja.
Deswegen musste der sagen, war eine Lungenentzündung.
Mhm.
Das heißt, das sind alleine schon 8 Leute und diverse Bargäste wussten auch noch Bescheid. Das heißt, also locker eine zweistellige Zahl an Leuten wusste über dieses Mordkomplott Bescheid.
Was wäre denn die Endsumme, die gekriegt hätten von den drei Policen? Policen heißt das, ne?
Policen, genau. Ein bisschen mehr als $3.500. Das ist heute umgerechnet ein hoher fünfstelliger Betrag, irgendwie 70.000, 80.000 Dollar.
Ja gut, das teilst du unter 10 und dann bist du schon bei, weiß nicht, 8, vielleicht sogar weniger.
Das ist richtig.
Das lohnt sich nicht.
Das ist richtig, das lohnt sich nicht und vor allem haben auch nicht alle Versicherungen bezahlt. Weil zwei Versicherungen haben gesagt, wir würden gerne mal den Toten begutachten. Nur eine Versicherung hat bezahlt und am Ende kam für alle 10 heraus $800. Es sind $80 für jeden. Von zweien wissen wir, dass sie sich dafür neue Anzüge gekauft haben. Schön. Konnten sie dann mit den Anzügen auch schnell ins Gefängnis gehen, denn die ganze Sache flog exorbitant schnell auf. Und alle 4, Tony, Joseph, Pascal und Kreisberg, landeten im Sing Sing-Gefängnis in New York und landeten in diesem Sing Sing-Gefängnis auf dem elektrischen Stuhl.
Ach schön.
Und alles nur, weil das Geschäft mit dem Alkohol in dem Speakeasy nicht mehr so lief. Da haben sie sich gedacht, wir müssen neue Einkommensquellen erschließen. Das Geschäft mit dem Alkohol läuft nicht mehr und die Prohibition wird so schnell nicht enden und wir haben ein riesiges Problem, wir brauchen Kohle.
Das heißt, wir töten jetzt einfach Menschen.
2 Monate vor dem Ende der Prohibition wurden sie hingerichtet. Und das klappte beim ersten Versuch.
Hat sich ja richtig gelohnt.
Es hat sich richtig gelohnt. Und das, liebe Kinder, ist der He-Man-Moment dieser Folge. Verbrechen lohnt sich nicht.
Ich habe noch einen zweiten He-Man-Moment dabei oder einen He-Man-Spruch fast schon. Die Sache ist die, man sagt immer wieder so, es gibt Verschwörungen und da sind irgendwie die ganzen Regierungen und wer auch immer, tausende, Millionen Leute sind involviert, die Elite. Ja. Jetzt, 10 Leute können die Schnauze nicht halten.
Das ist richtig, das ist richtig. Also 2, maximal 3, danach wird es schon schwierig, danach wird es schon arg schwierig, ja. Und 10 Leute, die alle immer besoffen sind in New York auf der Third Avenue, das kann nicht lange gut gehen.
Das kann nicht gut gehen. Weißt du, es reicht ja schon wenn 2 sich streiten.
Das stimmt. Ja, und in diesem Falle stritten sie sich zwar nicht, aber das war auch egal, weil am Ende gab's nichts. Und man muss sagen, die haben ja nicht mal alle den vollen Anteil bekommen, weil der Taxifahrer hat alleine ja schon 150 Tacken bekommen dafür, dass er gefahren ist, weil die sich ja dachten, sie kriegen viel mehr. Das heißt, er hat am Ende von dem, was sie am Ende bekommen haben, fast ein Fünftel bekommen.
Es ist so bescheuert, das ist unglaublich. Also ganz ehrlich, ich meine, so auf dem Papier macht das voll Sinn irgendwo, wenn man natürlich in diesem Milieu, in diesen Kreisen sich bewegt und das die Alternative ist. Ich meine, du kannst ja bei der Mafia irgendwo noch beitreten und irgendwelche Auftragsmorde machen, aber wenn jetzt plötzlich so ein Immunmensch da vorbeikommt, der, wenn man ihn nicht mit Gas jagt, sonst alles aushält, dann schade halt, ne? Also das läuft dann nicht.
Ja, ich würde sagen, das lief überhaupt nicht.
Aber nicht schlecht.
Ja, es hat gelohnt, hat sich's nicht jedenfalls.
Nee, auf gar keinen Fall. Und wer weiß, vielleicht wäre dieser Mensch, hätte irgendwelche Kinder gezeugt in seinem hohen Alter, die auch immun wären und wir hätten jetzt, weiß nicht, Heilungsmittel gegen Krebs.
Wer weiß das schon, ja. Oder gegen Alkoholvergiftung.
Ja, eine Anti-Alkoholspritze oder sowas. Nee, nicht schlecht. Ja. Also krass. Krass, habe ich tatsächlich noch nie was von gehört. Und es ist halt, also Dinge gibt es gar nicht, würde ich behaupten.
Und Menschen gibt es gar nicht. Ja. Es ist wirklich ein Hammer. Ja, definitiv. Aber ich muss sagen, dass ich diese Geschichte in einer Kneipe erfahren habe.
Erfunden habe, aha.
Erfunden habe ich sie.
Siehst du mir gleich noch was vom Formosa?
Ja, natürlich. Natürlich. Nein, die Quellen zu meinen Erfindungen findet ihr natürlich alle in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das durchlesen. Diese Geschichte ist tatsächlich wahr. Wir sind ja nicht bei X-Factor.
Obwohl es unfassbar ist, was hier passiert.
Obwohl es unfassbar ist, ist es jedes Mal wieder unfassbar, was hier passiert. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank für die Geschichte und Prost.
Prost. Tschüss.
Tschüss. Das war Heldendumm, eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk, mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des Historytelling-Netzwerks. Falls du Heldendumm unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft uns auch jeder Kommentar, Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendumm.de.